Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mein Name ist Michael Groth, herzlich willkommen bei Aus den Archiven. In der vorletzten Folge unserer Reihe über die Weimarer Republik wiederholen wir heute ein Feature, das der Deutschlandfunk erstmals am 16.01.1973 sendete. Es geht um die Rolle der Intellektuellen in einem Staat, den sie nie so ganz akzeptierten. Deshalb auch der Titel »Die ungeliebte Republik«. Die Autorin Traute Hellberg lässt unter anderem Heinrich Mann, Josef Roth, Arthur Köstler und Erich Kästner zu Wort kommen.
Heinrich Mann, der sozialkritische Porträtist der Kaiserzeit, schreibt rückblickend in seinem 1945 erschienenen Buch »Ein Zeitalter wird besichtigt«:
»Das halbe Jahrhundert, das ich mitmachte, hat die deutsche Nation entgegen den deutlichen Warnungen der Wirklichkeit nur tiefer in ihre Täuschungen verstrickt. Nicht ganz zwei Generationen und schon zwei Kriege, beide von Anfang an verloren, der zweite noch sicherer als der erste. Eine Verschärfung? Nicht der vorige, erst dieser zweite Krieg war von einem nennenswerten Teil der Nation längst vorher beschlossen. Gefühl und Denkungsweise, wenn nicht die offene Absicht, zielten auf ihn hin seit den ersten Tagen der Zwischenzeit.«
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Es sind nicht wenige, die hinterher alles vorher gewusst haben wollen. Aber haben sie es wirklich vorher gewusst? Die Meinungen gehen da weit auseinander. Für die einen waren die Intellektuellen Miesmacher, die die ungeliebte Republik zerstören wollten. Für die anderen waren die Intellektuellen diejenigen, die diesen neuen Staat mit ihrer kritischen Liebe stärken wollten. Als das Deutsche Kaiserreich seinem Ende entgegenging, schwärmten die Dichter jedenfalls von der kommenden Republik. Walter Hasenclever schrieb 1916:
»Der Dichter träumt nicht mehr in blauen Buchten. Er sieht aus Höfen helle Schwärme reiten. Sein Fuß bedeckt die Leichen der Verruchten. Sein Haupt erhebt sich, Völker zu begleiten. Er wird ihr Führer sein. Er wird verkünden. Die Flamme seines Wortes wird Musik. Er wird den großen Bund der Staaten gründen, das Recht des Menschentums, die Republik.«
Der platonische Traum von den Philosophen und Dichtern als Lenkern des Staates, der in Walter Hasenclevers Gedicht beschworen wird, blieb ein Traum. Nicht die Dichter wurden die Führer der neuen Republik, die erfahrenen Parteimänner nahmen das Steuer in die Hand. Die geistige Elite begleitete dieses Bemühen mit viel Sympathie.
»Da liegst du, Mädchen, in den Kissen, du junge deutsche Republik. Ein Jahr erst alt. Du kannst nichts wissen von jenem grauenvollen Krieg, der dich gebar. Du bist noch niedlich, doch eines Tages bist du groß. Dann arbeit du und lebe friedlich und mach dich von den Ammen los.«
Kurt Tucholsky hieß der Verfasser dieses Gedichts. Es erschien am 7. November 1919 im Ulk, einem Berliner satirischen Wochenblatt, dessen Chefredakteur Tucholsky damals war. Der Glückwunsch an die Republik endet:
»Bald bist du groß. In späten Tagen steh du einst stark und glücklich da. Dann sollen alle Leute sagen, famoses Kind und gar nicht der Papa.«
Die Hoffnung, dass die junge Republik so gar nicht der Papa, also wie das Kaiserreich werden würde, bestimmte die Sympathiekundgebungen. Und an Sympathisanten fehlte es damals nicht. Alles musste, alles würde nun ganz anders werden. Darüber waren sich alle einig. Die, die als links bezeichnet wurden, ebenso wie die, die als rechts galten. Wie die erhoffte Deutsche Republik allerdings aussehen sollte, darüber gab es nur verschwommene Vorstellungen. Denn es galt für viele Intellektuelle der Weimarer Zeit, was Golo Mann über Ernst Jünger schreibt:
»Was er damals eigentlich wollte, was er mit leidensreicher Sensitivität fürchtete, das können wir nicht wissen und wahrscheinlich wusste er es selbst nicht. Er forderte eine Revolution, um die die Jugend von 1918 betrogen worden sei, aber keine Linke und auch keine Rechte, sondern eben nur Revolution, aber eben eine gründliche.«
Diese als Nationalrevolutionäre bezeichneten Männer wollten eine radikal antikapitalistische soziale Neuordnung Deutschlands. Sie kannten ihr Ziel, aber sie wussten keinen Weg dorthin. Richard Löwenthal macht darauf aufmerksam.
Jene nationalrevolutionären Intellektuellen waren meist ehrliche und ehrlich suchende Menschen. Sie waren keine Agenten des Kapitals. Ihre Kritik der Industriegesellschaft, des Liberalismus, des Parlamentarismus nahm in der Tat vieles vorweg, was manche linksradikale Kritiker von heute nur wiederholen. Die linken Leute von rechts aus jener Zeit, wie man sie genannt hat, waren in mehr als einer Hinsicht die Vorläufer unserer radikalen Nonkonformisten von links. Eine Verwandtschaft, die sich nicht zuletzt in dem radikalen Unverständnis für die westlichen Institutionen, für den liberalen Rechtsstaat, für seine Toleranz, seinen Minderheitenschutz, seinen Individualismus zeigt. Eins freilich fehlte allen diesen Kritikern: eine konkrete, realisierbare Vorstellung von der politischen Alternative zu dem bekämpften System.
Die Folge war eine frühzeitige Resignation. Charakteristisch dafür ist die knappe Eintragung im Tagebuch des Diplomaten und Schriftstellers Harry Graf Kessler.
1. Mai 1919, Nationalfeiertag, alles geschlossen, selbst die Gastwirtschaften. Eindruck einer Nationaltrauer über die verfehlte Revolution.
Warum galt die Revolution, die so herbeigesehnt worden war, plötzlich als verfehlte Revolution? Die Revolution war ohne die literarischen Revolutionäre gemacht worden. Die Männer, die gemeint hatten, zur Avantgarde zu gehören, mussten erkennen, dass die Republik sie nicht brauchte. Verbitterung machte sich breit. Den Worten der Sympathie folgten Spott und Ironie. Kurt Tucholskys Gedicht zum 10. Geburtstag der Republik hatte so gar keine Ähnlichkeit mehr mit seinen Glückwünschen von 1919.
Wir haben den Laden übernommen im Ausverkauf. Im Ausverkauf. Die Fürsten sind uns abhanden gekommen. Im Nurmilauf. Im Nurmilauf. Wir sind eine Republik. Was sollen wir ihnen sagen? Immer herein. Eintrittsgeld nach Belieben. Wir haben die Firma gewechselt, aber der Laden ist der alte geblieben.
War der Laden denn wirklich der alte geblieben? Hatte sich nichts geändert? Machten dieselben Männer wieder dieselbe falsche Politik? Heinrich Mann zum Beispiel ist dieser Ansicht gewesen.
Die Deutschen, ihr erfolgreicher Teil, haben sich nichts dabei gedacht, was sie ihre Weltanschauung nennen. Die anderen drehten versehentlich dem Erfolg den Rücken. Ihre Sinnesart war auch nicht besser beraten. Sie waren Sozialisten. Als sie mitregierten, selten allein, aber an der Macht beteiligt, haben einige Privatleute die Wirtschaft verschlungen. Sie waren Pazifisten mit genau der Auffassung von Europa und Deutschland, wie entschlossene Militaristen sie haben. Beide Gruppen, friedliche und kriegerische Deutsche, haben stramm aufrechterhalten, dass Deutschland schuldlos an jedem Krieg, ohne dies keinen verliert. Ging einer doch verloren, dann nicht mit rechten Dingen. Es war ein Trick gewesen und galt nicht.
Genauso war, nach der Meinung vieler Intellektueller, ein Trick dabei, dass nicht die in Manifesten, Kunstzeitschriften und Pamphleten verbreiteten Ideen vom neuen Deutschland verwirklicht wurden. Hans Sahl meint dazu:
Der Glaube an die Utopie, den damals nicht wenig Intellektuelle teilten, trug zu ihrer Weltfremdheit bei und versperrte ihnen den Blick für die Zukunft des nächsten Augenblicks.
Das Wort Gottfried Benz, das Gegenteil von gut, sei gut gemeint, galt in fataler Weise auch für die Weimarer Republik und ihr Verhältnis zu den Künstlern. Der amerikanische Historiker Peter Gay hebt das hervor.
Schon die Ereignisse dieses Winters 1918-19 und die Wirren der ersten Jahre vergeudeten viel Kapital an gutem Willen, das sich in den Tagen des Zusammenbruchs und der Hoffnungen angesammelt hatte. Anscheinend war die Weimarer Republik zu erfolgreich, um ihre Kritiker zufriedenzustellen, und nicht erfolgreich genug, um den Wohlwollenden zu genügen. Sie begannen jetzt, jene Neuerungen zu verachten, welche die Revolution einführte. Andererseits widersetzten sich die Radikalen dem, was aus dem Kaiserreich erhalten geblieben war.
Aus dem Hoch die Republik wurde ein Nieder mit dieser Republik. Für viele gab es nur diese beiden Pole oder, nicht weniger fragwürdig, das Schweigen. Josef Roth charakterisiert diesen Typus in einem Artikel für den sozialdemokratischen Vorwärts unter der Überschrift »Der tapfere Dichter«.
Die Tradition des politisch indifferenten deutschen Dichter Waldes gebeut Schweigen in allen Fragen des öffentlichen Lebens. Vor der Revolution war diese Schweigsamkeit gerade noch vernehmbar. Heute ist sie betäubend. Sie übertönt das barbarische Geräusch der Reaktion und den gellenden Todesruf ihrer Opfer. Niemals haben die deutschen Dichter so laut gesprochen, wie sie jetzt schweigen. Man weiß nicht, ob es Hochmut ist oder Indolenz, dieses peinliche, schmerzhafte Schweigen. Es ist jedenfalls vorhanden. Man hört es und es verurteilt selbst diejenigen, von denen es ausgeht.
Diese Worte trafen zweifellos. Doch sie trafen auch Josef Roth selbst. Dieser Schriftsteller, der den bekennenden Literaten forderte, bekannte einmal selbst:
Niemals habe ich die Weltanschauung irgendeiner Zeitung, in der ich gedruckt war, geteilt oder gar repräsentiert. Von dem Standpunkt aus, von dem ich reaktionäre, liberale und radikale Oppositionelle einzig sehen kann, sehen die Kreuzzeitung aus wie der Vorwärts, Wilhelm II. Wie Scheidemann, die Juden wie die Antisemiten, die jüdische Konfektion wie die arische Industrie.
Die Weimarer Republik war, wenn den Zeitgenossen von der Feder zu trauen ist, alles andere als eine Republik. Es war eine zweitklassige Neuauflage der Kaiserzeit. Karl Kraus, der bissige Wiener, nannte sie
eine Republik der Verkäufer, Briefträger und Friseure.
Auch die großen Männer von Weimar hatten keine gute Presse. Kurt Tucholsky schrieb über Friedrich Ebert:
Ein mittlerer Bürger, die schlimmste Mischung, die denkbar ist. Persönlich rein und sachlich schmutzig.
Karl von Ossietzky über Stresemann:
Wie lange hält Stresemann durch? Wie lange wird dieser eskapadensüchtigste Außenpolitiker unter der Sonne sonst stets bereit, das, was er draußen am Verhandlungstisch errungen, um ein innenpolitisches Linsengericht preiszugeben, diesmal festbleiben?
Karl von Ossietzky über die Außenpolitik der Weimarer Zeit:
Noch Bismarcks Virtuosität durfte sich erlauben, Außenpolitik rein artistisch zu betreiben. Sein berühmtes Spiel mit mehreren Bällen zugleich blendet unsere kleinen Machiavells noch heute.
Kurt Tucholsky über den Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens:
Zentralverein deutscher Staatsjuden bürgerlichen Glaubens.
Das sind, wohlgemerkt, keine Zitate aus der Presse der radikalen Rechten, der nationalen oder völkischen. Alle diese Zitate stammen aus der Weltbühne. Einem Blatt also, dem immer wieder nachgesagt wird, es habe das Unheil bei Zeiten kommen sehen und darum mit aller kritischen Schärfe vor dem Marsch in den Abgrund gewarnt. Der spätere Herausgeber Karl von Ossietzky sah sich selbst als streitbaren Humanisten, der nach allen Seiten kämpfte, der gegen Diktatur, Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu Felde zog, keiner Partei und keiner Doktrin verpflichtet. Im Juni 1919 schrieb Ossietzky:
Auf drei Gebieten mussten wir unbedingten Bruch mit alten Methoden und Neuaufbau erwarten. Auf dem rein politischen, dem wirtschaftlichen und dem geistig-sittlichen. Was hat aber die Revolution geleistet? Die Antwort lautet traurig genug. In der äußeren und inneren Politik spreizen sich Zelebritäten, die von Rechts wegen schon seit einigen Jahrzehnten in den Reliquienschrein gehören. Die wirtschaftliche Umformung wird dauernd verschoben, während Anarchie, Egoismus und Schiebertum Triumphe feiern. Keine wehrende Hand, nur sanftes Zureden, Ideenarmut, Mangel an Mut, Mangel an Glauben.
Karl von Ossietzky selbst brauchte sich diesen Mangel an Mut nicht nachsagen zu lassen. Als Freunde ihm nach dem sogenannten Weltbühnenprozess rieten, ins Ausland zu fliehen, erklärte Ossietzky:
Ich gehe nicht aus Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin. Ich beuge mich nicht vor der mit rotem Sammet umhüllten Majestät des Reichsgerichts. Diesen Protest lebend zu halten, bin ich all denen schuldig, die für mich gearbeitet haben.
Und Karl von Ossietzky fehlte nicht der Glaube, dessen Mangel er beklagte. Der Glaube nämlich, dass Deutschland nur durch einen radikalen Pazifismus die Sünden der Vergangenheit überwinden könnte. Der Friedensnobelpreis 1935, der dem im nationalsozialistischen Konzentrationslager inhaftierten Karl von Ossietzky später zugesprochen wurde, ist das äußere Zeichen der Anerkennung dieses konsequenten, wenn auch im Endeffekt erfolglosen Kampfes. Doch war die Republik von Weimar eben nicht nur, wie die Männer der Weltbühne meinten, von den alten und neuen Militaristen bedroht, sondern viel stärker durch die militanten Radikalen von links und rechts. Deshalb galt auch für die Weltbühne, was Kurt Tucholsky einmal von sich selbst sagte.
Ich habe Erfolg, aber ich habe keinerlei Wirkung.
Diese Einschätzung spiegelt sich in einem Briefwechsel, den Kurt Tucholsky, als er nach dem Tode von Siegfried Jacobson für kurze Zeit die Leitung der Weltbühne übernommen hatte, mit dem Direktor des Reichstages führte.
Herrn Geheimrat Galle, Direktor beim Reichstag Berlin. Sehr geehrter Herr Direktor, als Nachfolger des verstorbenen Herrn Siegfried Jacobson erlaube ich mir ergebenst, um die Ausstellung zweier Karten zu bitten, die mir, dem Herausgeber der Weltbühne und meinem parlamentarischen Hauptmitarbeiter das Betreten des Reichstages gestatten. Indem ich Ihnen im Voraus verbindlichst für Ihre Freundlichkeit danke, bin ich mit den besten Empfehlungen Ihr sehr ergebener Tucholsky.
Die Antwort kam auf einer bescheidenen Postkarte. Da hieß es knapp:
Auf das gefällige Schreiben vom 30. Dezember. Wegen des ständig zunehmenden Fremdenverkehrs im Reichstag muss die Ausstellung weiterer Eintrittskarten aufs Äußerste beschränkt werden. Ich bedauere daher, Ihrem Wunsche nicht entsprechen zu können. Hochachtend, Galle, Direktor beim Reichstag.
Mit dieser Ablehnung konnte sich Kurt Tucholsky nicht zufrieden geben. Er wandte sich direkt an den Präsidenten des Deutschen Reichstags, an Paul Löbe.
Sehr geehrter Herr Präsident, in einem Schreiben vom 30. Dezember 1926 habe ich den Direktor beim Reichstag, Herrn Geheimrat Galle, um eine Karte für die Galerie gebeten. Ich erhalte nun vom Büro des Reichstages eine von Herrn Geheimrat Galle unterzeichnete Postkarte, dass wegen des ständig zunehmenden Fremdenverkehrs im Reichstag meine Bitte abgelehnt wird. Abgesehen davon, dass mir der Reichstag kein Kurort mit Fremdenverkehr zu sein scheint, glaube ich, dass eine politische Wochenschrift von der Bedeutung der Weltbühne im 23. Jahr ihres Bestehens wohl Anspruch auf die Erlaubnis hat, ihren politischen Mitarbeiter in den Reichstag zu entsenden. Und da mir die Ablehnung meiner Bitte nicht gerechtfertigt erscheint, erlaube ich mir, Ihnen diese Bitte noch einmal vorzutragen. Ich bin mit den besten Empfehlungen Ihr sehr ergebener Tucholsky.
Doch auch diese Intervention hatte keinen Erfolg. Die Verantwortlichen des Parlaments waren nicht der Meinung, dass die Weltbühne eine Bedeutung hätte, die einen regelmäßigen Besuch des Reichstages notwendig mache. Die Weltbühne war kein Einzelfall. Ihr Stil und ihre Schussrichtung waren durchaus zeitgemäß. Der Historiker Golomann meint daher:
Diese radikale Literatur war ihr Handwerk gewöhnt von Kaiserszeiten her und setzte es fort unter der Republik, die es an Zielscheiben für ihren Hohn auch nicht fehlen ließ. Aber so grimmig diese ungebundene Linke die Republik verhöhnte, so wurde sie auf der Rechten doch als ein typischer Ausdruck des Systems empfunden. Die radikale Literatur gehörte nicht zur Republik, wohl aber zur republikanischen Zeit, in der allein sie in den Zeitschriften und auf dem Theater so laut zu Wort kommen konnte. Sie tat der Republik doppelt weh, indem sie unbarmherzig ihre Schwächen aufdeckte und indem sie trotzdem als gültiger Ausdruck republikanischen Geistes empfunden wurde.
Sicher war der Staat von Weimar, dem etwas Unattraktives, etwas Glanzloses anhaftete, keine ideale Institution. Und sicher ist auch vieles, worüber gewitzelt und gestichelt wurde, zu Recht lächerlich gemacht worden. Doch es fehlte die ausgleichende Gerechtigkeit. Zu diesem Ergebnis kommt der Berliner Publizistikprofessor Dofifat.
Man hätte dem jungen, schwerringenden, aber doch tüchtigen Weimarer Staat gelegentlich gern auch einmal eine bejahende Förderung gewünscht. Die aber fehlte. Das trug mit dazu bei, dem Staat jener Jahre die Zuversicht zu nehmen.
Die geistige Elite stand abseits. Auch Golomann hebt das hervor.
Heinrich Mann etwa. Ein bezeichnendes Beispiel. Als Kritiker des wilhelminischen Zeitalters, des Bürgertums, des Untertans, hatte er Großartiges geleistet. Zum bejahenden Erzieher taugte er weniger. Nur wo es zum Anklagen kam, da blitzten noch immer edler Zorn und Wahrheit durch seine Illusionen.
Und über seinen Vater Thomas Mann schrieb der Historiker Golomann:
Sein Ja war immer nur ein halbes, von Kritik und Selbstkritik geschwächtes gewesen. Sein Nein war eindeutig und stark.
Helmut Diewald, ebenfalls Historiker, meint deshalb,
das Handicap der Weimarer Republik ist nicht durch diejenigen verursacht worden, die sie bekämpften, sondern durch diejenigen, die sich nicht zu ihr bekannten. Für sie hatte der damals größte deutsche Historiker Friedrich Meinecke das treffende Wort gesprochen, als er bekannte, dass er sich von einem Herzensmonarchisten in einen Vernunftrepublikaner verwandelt habe. Das war die loyale, aber kalte Hinnahme einer Demokratie, die man selbst nicht gewollt hatte und die vor allem nicht in der Lage war, die nationalen Bedürfnisse zu befriedigen.
Die Folgen dieser mangelnden Bindung an den Staat in der Weimarer Zeit beschreibt der Literaturkritiker Karl August Horst.
In Deutschland ist die Schutzschicht gesellschaftlicher Vorbehalte einerseits massiver, das heißt für Kritik undurchlässig, andererseits, und dies trifft insbesondere auf die Intellektuellen zu, gar nicht vorhanden. Dieser Punkt wird in der Regel zu wenig beachtet. Da in Deutschland der Intellektuelle auf einen gesellschaftlichen Status nur pro forma reflektiert, ist er jederzeit geneigt, Gesellschaftskritik als Kritik an jeglicher Gesellschaft aufzufassen, während in Frankreich auch extrem orientierte Schriftsteller auf radikale Kritik mit gewissen Vorbehalten reagieren. Die totale Verleugnung jeder gesellschaftlichen Bindung führt zur totalen Abwertung ganzer Epochen und verstärkt auf der anderen Seite die Vorurteile hinsichtlich dieser Epochen. Durch diese zweiseitige Verzerrung ist die Weimarer Republik Anfang der 30er Jahre auseinandergebrochen. Positive Gründe, die dagegen sprechen würden, dass wir nicht auch künftig solchen Belastungsproben ausgesetzt sein werden, lassen sich bis jetzt kaum auffinden.
Die Literaten sahen sehr deutlich das Elend von Weimar, aber sie vermochten keinen Ausweg zu sehen. Arthur Köstler benutzt einen Witz als Gleichnis.
Unter der Regierung des zweiten Kaisers der Ming-Dynastie lebte ein Scharfrichter namens Wang Lun. Er war ein Meister seiner Kunst und sein Ruhm verbreitete sich über alle Provinzen. Wang Lun pflegte die Opfer mit solcher Schnelligkeit zu enthaupten, dass, wie man sagte, der Betroffene es selbst nicht spürte. Damals gab es viele Enthauptungen und der Meister war manchmal gezwungen, 15 oder 20 Mann auf einmal hinzurichten. Eines Tages knieten vor ihm 12 Mann auf dem Schafott. Das Schwert Wang Luns fuhr mit gewohnter Schnelligkeit die Reihe entlang, doch zum Entsetzen der Zuschauer rollten nur 11 Köpfe in den Sand. Der 12. aber öffnete den Mund und fragte spöttisch, »Wo bleibt denn eure vielgerühmte Kunst, großer Hinrichtungsmeister?« Darauf Wang Lun mit erlesener Höflichkeit, »Nicken Sie mal.«
Arthur Köstler, damals Redakteur bei Ullstein, zieht dann die Parallele zum Berliner Zeitungsalltag.
Wir schritten durch die gedämpften Korridore unserer Festung der deutschen Demokratie und begrüßten einander mit einem gegrinsten »Nicken Sie mal«. Die Weimarer Republik war verloren. Der deutsche Liberalismus hatte seine Prinzipien verraten und sich selbst entehrt, ohne damit sein Leben zu erkaufen. Von dieser Seite die Rettung zu erwarten, war absurd.
Welche Seite aber konnte die Rettung bringen? Die Rechtsparteien waren für die Schriftsteller und Künstler indiskutabel. Und die Sozialdemokraten? Auch sie waren nur die Zielscheibe des Spottes. Wenn ein älterer, aber leicht besoffener Herr bei Kurt Tucholsky die Wahlversammlungen der verschiedenen Parteien durchhechelt, dann ist zwischen links und rechts kein Unterschied zu sehen.
Also, ich bin ja eigentlich bei Lichte besehen ein alter, geübter Sozialdemokrat. Sehen Sie mal, mein Vater war aktiver Unteroffizier. Da liegt die Disziplin in der Familie. Ja, ich renn in der Versammlung. Lauter klassenbewusste Arbeiter waren da, Fräser und Maschinenschlosser. Und dennoch der alte Schweißer, der Rudi Breitscheid. Der ist so lang, der kann aus der Dachrinne saufen. Das hat er aber nicht getan. Er hat eine Rede gehalten. Währenddem, dass die Leute schliefen, sah ich zu einem Parteigenossen, ich sage, Genosse, sah ich, wieso wählst du eigentlich SPD? Ich dachte, der Mann kippt mir vom Stuhl. Donnerwetter, sagt er. Nun wähl ich schon 22 Jahre diese Partei, sagt er. Aber warum ich das tue, das hat man noch nie überlegt. Sieh mal, sagt er, ich bin in meinem Bezirk zweiter Schriftführer. Und auf unsere Saalabende ist das immer so gemütlich. Wir kennen nur schon die Kneipe und das Bier ist auch gut. Und am 1. Mai machen wir dann einen Ausflug mit Kind und Kehl und den ganzen Verein. Und denn abends ist Fackelzug. Es ist alles so schön in ihr Schaukel, sagt er. Was brauchst du Grundsätze, sagt er, wenn du ein Apparat hast? Und da hat der Mann ganz recht. Ich werde wahrscheinlich diese Partei wählen. Es ist so ein beruhigendes Gefühl. Man tut was vor der Revolution und man weiß ganz genau, mit dieser Partei kommt sie nicht. Und das ist sehr wichtig für einen selbstständigen Gemieseladen.
Nur eine Partei sparte Tucholsky mit seinem Spott aus. Die Kommunisten.
Und dann war ich blau. Blau wie ein Ritter. Ich wollte noch bei den Kommunisten gehen, aber ich konnte bloß noch von einer Laterne zur anderen Laterne.
Mit diesem Trick entzieht sich Tucholsky dem Zwang, seinen Spott und seine Ironie auch auf die KPD ausdehnen zu müssen. Zwar waren die Kommunisten in der Weimarer Wirklichkeit weit von den Idealen entfernt, die ihre Gründer beschworen hatten. Doch die Partei genoss seltsame Sympathien, die mit den Realitäten kaum in Übereinstimmung zu bringen waren. Der Titel eines Buches von Leonhard Frank war für viele das Motiv ihres Handelns.
Links, wo das Herz ist.
Dieses Links war natürlich nicht die Sozialdemokratie, weil sie angeblich die Ideale der Revolution gegen die Teilhabe an der Macht verkauft hatte. Links waren nur die Kommunisten oder besser die verschwommenen Vorstellungen, die sich diese bürgerlichen Künstler vom Kommunismus machten. Arthur Köstler meinte dazu:
1930 war den deutschen fortschrittlichen Intellektuellen die traurige Vergangenheit der Sozialdemokratischen Partei nur zu gut bekannt. Während nur wenige ungünstige Nachrichten über den Sowjetkommunismus in die Öffentlichkeit gedrungen waren.
Es war eine für Intellektuelle eigentlich seltsame Bindung an das Gefühl dieses Links, wo das Herz ist. Doch dieses Schlagwort beherrschte die Szene. Genauso wie ein zweiter Satz, den Reichskanzler Wirth 1922 im Reichstag ausgesprochen hatte.
Der Feind steht rechts.
Rechts? Das waren nicht nur die Herrschenden von gestern, das waren auch die Herrschenden heute, die eben nicht links genug waren. Rechts war die Gegenwart, die es zu verändern galt. Diese fatale Polarisation umreißt der Historiker Hans-Helmut Knütter.
Noch Ende der 20er Jahre ging die Resignation der Linken noch nicht so weit, dass sie sich aus der Politik zurückzogen, obwohl eine ganze Anzahl von ihnen diesen Weg wählte. Vielmehr wurde immer noch und immer wieder eine freie, humanitäre, auf dem Geist beruhende Republik gefordert, die nun allerdings im Gegensatz zu der bestehenden Weimarer Republik gesetzt wurde, deren Verteidigung man ausdrücklich ablehnte, da sie sich vom vorhergehenden Kaiserreich in nichts unterscheide. Die Revolutionshoffnungen wurden nun zunehmend auf radikale Parteien wie die KPD oder kommunistische Splittergruppen übertragen, nachdem die Sozialdemokraten enttäuscht hatten und die unabhängigen Sozialdemokraten geistig und organisatorisch zusammengebrochen waren.
Die Folgen dieser Schwarz-Weiß-Malerei beschreibt Hans Dollinger.
Kein Wunder, dass Kabarettisten und Satiriker, die leider selbst der ungeliebten Republik oft zu fern stehen, alles durch den Kakao ziehen, was ihnen mit Recht für unausgegoren oder schlecht an der Republik auffällt. Den politischen Nutzen von der Schonungslosigkeit, mit der die Geburtswehen und ersten Schritte der Demokratie in Deutschland von allen Seiten analysiert, kritisiert und attackiert werden, haben schließlich die braunen Raubaffen Hitlers.
Die Nationalsozialisten hatten einen doppelten Nutzen von dieser schonungslosen Kritik. Sie richtete sich gegen ihre Feinde und klammerte sie selber aus. Kurt Tucholsky hat einmal geschrieben:
Satire hat eine Grenze nach oben. Buddha entzieht sich ihr. Satire hat auch eine Grenze nach unten. In Deutschland etwa die herrschenden faschistischen Mächte. Es lohnt nicht. So tief kann man nicht schießen.
Es lohnte nicht, sich mit den Nationalsozialisten auseinanderzusetzen. Das war eine weit verbreitete Meinung. Tucholsky bekräftigte sie wiederholt. So auch in seinem Beitrag über den sogenannten Weltbühnenprozess, als der Herausgeber der Zeitschrift Karl von Ossietzky wegen des angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde.
Die Mitarbeiter und die Leser der Weltbühne haben in der Tat etwas getan, was den faschistischen Gegner bis aufs Blut gereizt hat. Er ist hier ausgelacht worden. Hier ist gelacht worden, wenn andere gedonnert haben. Hier sind jene nicht ernst genommen worden. Und sie können ja vieles, aber eines können sie nicht. Sie können nicht erzwingen, dass man zu ihnen anders spricht als von oben nach unten. Im geistigen Kampf werden sie auch weiterhin so erledigt werden, wie sie das verdienen. Und das muss doch gesessen haben.
Die Männer der Weltbühne haben, wie so viele Intellektuelle der Weimarer Zeit, ihre Wirksamkeit überschätzt. Sie glaubten, dass Lachen tötet und dass ein brillant geschriebener Artikel von oben nach unten einen Demagogen für alle Zeiten unmöglich macht. So mancher Beitrag von Karl von Ossietzky und nicht nur von ihm ist ein Beispiel dafür.
Die nationalsozialistische Bewegung hat eine geräuschvolle Gegenwart, aber gar keine Zukunft. Sie lebt von der Erregung plötzlich proletarisierter Schichten, die nicht wissen, welchen politischen und ökonomischen Kräften sie ihren Sturz aus bürgerlicher Geborgenheit in ein soziales Pariatum verdanken. Der Nationalsozialismus hat bisher nicht bewiesen, dass er die altorganisierte Arbeiterschaft und ihren jungen Nachwuchs zu erfassen vermag. Wer weiß eigentlich heute noch, dass es vor einem halben Dutzend Jahren eine völkische Bewegung von ähnlichen Tendenzen gab, die sich damals um Wulle und Gräfe scharte?
Selbst deutsche Juden, die doch eigentlich durch den penetranten Antisemitismus der Nationalsozialisten gewarnt sein mussten, nahmen Hitler und seine Partei nicht ernst. Ein Artikel aus der Jüdischen Rundschau von 1930 verrät das.
So paradox es klingt, die Gefährdung der Juden durch Brachialgewalt seitens der Nationalsozialisten wird so lange dauern, bis diese zahlenmäßig in den Vertretungskörperschaften entscheidend geworden sind. Dann natürlich werden sie im Wege der Gesetzgebung versuchen, die Juden auf kaltem Wege zu pogromieren. Gegenüber den kleinen und armseligen jüdischen Existenzen werden sie sicherlich Erfolge erzielen. Mit den großen und reichen Juden jedoch werden sie früher oder später so oder so ihren Frieden machen.
Als dann die Nationalsozialisten immer mehr Zulauf gewannen und nach den Wahlen von 1930 gleichsam über Nacht mit 107 Abgeordneten als zweitstärkste Partei in den Reichstag einzogen, schien es plötzlich nur noch die Alternative zu geben, die der amerikanische Erfolgsjournalist Knickerbocker einem Buch als Titel gab.
Deutschland, faschistisch oder kommunistisch?
Auch für den inzwischen im Exil lebenden Trotzki gab es keine anderen Möglichkeiten. Er verglich Deutschland mit einer Pyramide, auf der sich eine Kugel im labilen Gleichgewicht befindet. Und Trotzki fragte:
Wohin wird sie fallen? Nach links oder rechts?
Für die Intellektuellen gab es demnach überhaupt keine Wahl mehr. Arthur Köstler schildert, was er und viele Gleichgesinnte damals dachten.
Zu einem Entschluss kam man entweder durch einen positiven Antrieb oder auf dem negativen Weg des Wegfalls aller anderen Möglichkeiten kommen. Nach der Septemberwahl des Jahres 1930 hatte ich miterlebt, wie der liberale Mittelstand seine Überzeugungen verriet und alle seine Grundsätze über Bord warf. Aktiver Widerstand gegen die braune Flut schien somit nur möglich, indem man sich entweder den Sozialdemokraten oder den Kommunisten anschloss. Ein Vergleich der Vergangenheiten dieser beiden, ihrer Energie und Entschlossenheit, schloss die Ersteren aus und begünstigte die Letzteren. Ich war nicht der Einzige, der zu dieser Schlussfolgerung kam. Der Prozess der Polarisation zwischen den beiden extremen Bewegungen war unverkennbar. Er trug alle Anzeichen eines unvermeidlichen Schicksals. Es gab keine dritte Kraft und keine dritte Wahl.
Die linken Schriftsteller und Künstler konnten keinen Unterschied zwischen Brüning, Papen und Schleicher und einem möglichen Reichskanzler Hitler sehen. Ein Artikel Ossietzkys lässt das erkennen.
Wir leben in einer Diktatur, aber ihr Terror, noch immer unblutig, gibt sich hausbacken treuherzig, schlicht bürgerlich. Brüning, dieses spitznasige Pergamentgesicht, dieser Pater Philotius mit dem EK1 am Rosenkranz, scheut das Blut. Eine solche Politik ist weniger schrecklich als ärgerlich.
Dass diese Politik bald nicht nur ärgerlich, sondern schrecklich werden sollte, daran glaubten nur die allerwenigsten. Die meisten Parteien und insbesondere die Kommunisten hofften, dass Hitler sehr schnell abgewirtschaftet haben würde und sie sein Erbe antreten könnten. Bis dahin aber galt es, die Fehler dieser Republik zu geißeln, damit dann nach Hitler eine neue, schöne Republik wie Phönix aus der Asche aufsteigen könnte. Kritik muss sein. Das betont Kurt Tucholsky in einem Weltbühnenartikel, den er »Wir Negativen« überschreibt.
Es wird uns Mitarbeitern der Weltbühne der Vorwurf gemacht, wir sagten zu allem Nein und seien nicht positiv genug. Wir lehnten ab und kritisierten nur.
So beginnt Tucholsky seine große Verteidigungsrede und fährt dann fort.
Wenn Revolution nur Zusammenbruch bedeutet, dann war es eine. Aber man darf nicht erwarten, dass die Trümmer anders aussehen als das alte Gebäude. Wie knarrt dieser ganze Apparat und macht sich imponierend breit. Was für ein Gespreize mit den Ämtern und Ämtchen. Und dazu sollen wir Ja sagen? Wir können noch nicht Ja sagen. Negativ? Blut und Elend, es soll wenigstens nicht umsonst gewesen sein. Lasst uns auch weiterhin Nein sagen, wenn es Not tut.
Sie sagten weiterhin Nein zur ersten deutschen Demokratie. Nicht nur die Weltbühnenleute. Auch andere sagten Nein mit ihren scharfen Federn, ihren brillanten Einfällen, ihrer Fantasie und ihrem Geist. Erich Kästner zum Beispiel.
Und immer wieder schickt ihr mir Briefe, in denen ihr dick unterstrichen schreibt, Herr Kästner, wo bleibt das Positive? Tja, weiß der Teufel, wo das bleibt.
Es klingt bei Kästner gefälliger, liebenswürdiger. Sein Witz ist nicht so ätzend wie der Tucholskys. Aber was er seinen Lesern sagt, ist auch nichts anderes.
Die Spezies Mensch ging aus dem Leime und mit ihr Haus und Staat und Welt. Ihr wünscht, dass ich's hübsch zusammenreime und denkt, dass es dann zusammenhält? Ich will nicht schwindeln. Ich werde nicht schwindeln. Die Zeit ist schwarz. Ich mach euch nichts weiß. Es gibt genug Lieferanten von Windeln und manche liefern zum Selbstkostenpreis.
Und Erich Kästner endet sein Gedicht.
Die Zeit liegt im Sterben, bald wird sie begraben. Im Osten zimmern sie schon den Sarg. Ihr möchtet gern euren Spaß dran haben. Ein Friedhof ist kein Lunapark.
Die Republik war noch nicht tot. Da wurde ihren Verteidigern nicht etwa Mut gemacht, sondern es wurden schon die Grabgesänge gereimt. Walter Mehring schrieb 1931 in dem Gedicht »Ein Leichenwagen fährt vorüber«:
Durch die tagelose Früh hüpft der Sarg in leisem Spotte, weise nickt der Gaul im Trotte, hotte, 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 hü. Schaust du, Kutscher, ob die Fuhre heimlich von der Karre stieg? Reckt sich eine Hand zum Schwure? Keine Not, tot ist tot, du deutsche Republik. Der verlorenen Liebesmüh singt der Erbenchor bigotte Trauerpsalmen an der Grotte. Hotte, 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 hü. Durch die letzten Tagesblätter rauscht die welke Politik. Greise schauen nach dem Wetter. Gibt es Putsch? Futsch ist futsch, du deutsche Republik.
Es war zwar ein makabres Spiel, aber offenbar war niemand beunruhigt, dass es schlimmer kommen könnte. Die Literaten trieben mit Entsetzen Scherz und hofften auf eine bessere Republik, einen neuen Staat, den eigentlich nur die Jugend aufbauen konnte. Denn schon damals gab es die ersten Anzeichen eines Jugendkultes, der jung und revolutionär einerseits, alt und reaktionär andererseits für identisch ansah. Auch Stefan Zweig gehörte zu jenen, die aus Konzilianz und Gerechtigkeitsliebe irrten. Stefan Zweig begrüßte die Katastrophe der Reichstagswahlen 1930.
Es war eine vielleicht unkluge, aber im Innersten natürliche und durchaus zu bejahende Revolte der Jugend gegen die hohe Politik.
Dem widersprach Jakob Wassermann in einer temperamentvollen Rede vor Studenten.
Nicht jeder 40-Jährige ist schon darum ein Verbrecher und Idiot, weil er 20 Jahre älter ist als du. Und nicht jeder 50- oder 60-Jährige ein Rückschrittler und Feind. Nicht jeder Vater ein Narr und jeder Sohn ein Held und Märtyrer.
So deutete sich bereits in der Weimarer Zeit an, was Gerhard Chesney für die Gegenwart bemerkenswert scheint.
Die linke Vision ist die Vision einer Gesellschaft, in der man alles haben kann, ohne dafür etwas bieten zu müssen. Die Welt der jugendlichen Neolinken ist die alte romantische Welt des Knabenalters. Sie wollen spielen oder spektakuläre Taten tun, nicht aber 8 Stunden täglich an einer Maschine stehen, an einem Schreibtisch sitzen, irgendeine banale und mühselige Kleinarbeit verrichten.
Es genügte den meisten, vor einem Unheil zu warnen, an das sie nicht recht glauben konnten. Ludwig Marcuse erinnert sich:
Es rückte uns auf den Leib. Wir sagten es auch, hielten es aber für ausgeschlossen. Wir Linken waren nur prophylaktische Verkünder des Unheils. Es war, wie es heute mit der Atombombe ist. Man malt den Weltuntergang an den Horizont, um ihn abzuwenden, nicht weil man ihn ernstlich vorwegnimmt. 1930, 31 und 32 waren gefährliche Jahre mit sehr viel gemütlichem Zwischenspiel.
Auch aus Erich Kästners Versen klingt diese seltsame Mischung von Wissen um die Gefahr und scheinbarer Sorglosigkeit. Wenigstens empfanden es seine Leser so, wenn er, wie in seinem Brief an den Weihnachtsmann, reimt:
Lieber guter Weihnachtsmann, weißt du nicht, wie es um uns steht? Schau dir mal den Globus an. Da hat einer dran gedreht. Alle stehen herum und klagen. Alle blicken traurig drein. Wer es war, ist schwer zu sagen. Keiner will's gewesen sein. Ziehe denen, die regieren, bitte schön die Hosen stramm. Wenn sie heulen und sich zieren, zeige ihnen ihr Programm. Und nach München lenk die Schritte, wo der Hitler wohnen soll. Hau dem Guten, bitte, bitte, den Germanenhintern voll.
Das hört sich hübsch an und das wird beklatscht. Auch wenn Bert Brecht in seiner Ballade von der Billigung der Welt schreibt:
Der Dichter gibt uns seinen Zauberberg zu lesen. Was er für Geld da spricht, ist gut gesprochen. Was er umsonst verschweigt, die Wahrheit wär's gewesen. Ich sag, der Mann ist blind und nicht bestochen.
War Brecht denn selber sehend? Hat er vor dem Unheil gewarnt? Ernst Niekisch ist dieser Meinung.
Der chaotische Zustand, dem die Weimarer Republik zutrieb, in dem ihre Behörden schwächlich vor Demonstrationen der Republikfeinde zurückwichen und den Demonstranten das Feld überließen, fand einen sehr eindrucksvollen Ausdruck in Bertolt Brechts Dreigroschenoper. Den nihilistischen Geist des Dritten Reiches, in welchem die Macht in die Hände von Gangstern fiel, hatte Brecht genial vorausgeahnt.
Aus der Rückschau lässt sich das leicht behaupten. Doch auch Brecht war kein Prophet. Er war zwar links, aber doch nicht so doktrinär, dass er nicht gute Theaterstücke zu schreiben vermochte. Er war sozialkritisch, aber nicht konsequent marxistisch. Die Dreigroschenoper wurde zum Erfolg, weil sie die modisch radikalen Trends zu prickelnder Unterhaltung verarbeitete. Das Wort von den Salonkommunisten traf auf viele Literaten zu, die mit kommunistischen Ideen spielten, ohne den Kommunismus zu wollen. Der Brecht der Dreigroschenoper gehörte sicherlich dazu. Deshalb meinte auch Kurt Tucholsky, Brecht habe keine Überzeugung.
Es würde ihm auch schwerfallen, denn seine ist nicht zu eruieren.
Und wie stand es mit Tucholskys Überzeugungen? In einem Brief schrieb er einmal ironisch:
Ich glaube, unser einer hat die Weltanschauung ganz reicher Leute. Schade, dass man sich das nicht leisten kann.
Als es mit Weimar zu Ende ging, hatte Tucholsky jedenfalls mit den Kommunisten nichts mehr im Sinn, auch wenn das viele heute nicht wahrhaben wollen. In einem Brief an eine überzeugte Katholikin schrieb Tucholsky 1931:
Bei dem Kommunisten werden Sie was zu hören bekommen. Wahrscheinlich wird er Ihnen sein ganzes auswendig gelerntes Evangelium herbeten. Ich habe mir aus Katechismen nie viel gemacht. Moskau ist eine Religion. Ihre ist schöner, weil älter und komfortabler in den Eckplätzen für Alleinreisende. Das gibt's da noch nicht. Die treten in Zügen rechtsschwenkt an. Mich haben sie halb auf den Index gesetzt, weil ich mich nicht einordnen könne, so habe ich gerade gelesen. und überhaupt ein schrankenloser Nihilist. Ach, ist das alles langweilig.
Dieser Stoßseufzer, ach, ist das alles langweilig, spiegelt die Resignation über die fehlende Wirkung. Die Welt der Literaten, der Schriftsteller und Künstler hatte die Verbindung zum Alltag verloren. Sie schwärmten von einem republikanischen Ideal und lehnten deshalb die Wirklichkeit von Weimar ab. Und die, die sich auf die bürgerliche Republik eingelassen hatten, glaubten, die große Sache verraten zu haben. Dazu schreibt Golomann:
Diese Anklagethese, den Kommunisten vertraut, wurde auch gern von Männern vorgebracht, denen es an der parteikommunistischen Disziplin und Beschränktheit fehlte, ungebundenen Linksliteraten. Von ihnen gab es in Berlin eine Menge und Hochbegabte darunter. Die hellsichtige Bosheit, mit der Kurt Tucholsky die Republik verspottete, all ihre Lahmheiten und Falschheiten, erinnerte von fern an Heinrich Heine. Vom Witz und Hass des großen Dichters war ein Stück in ihm. Nur leider wenig von seiner Liebe.
Diese Verdrossenheit und Staatsfremdheit waren nur Steine in dem Mosaik, das das Ende von Weimar darstellt. Aber es waren keine unwesentlichen Steine. Zu diesem Urteil kommt jedenfalls der Politologe Kurt Sontheimer.
Wenn wir heute mit den Schriften, Aufsätzen, Pamphleten konfrontiert werden, die in den Jahren der Weimarer Republik gegen diesen Staat verfasst wurden, so erscheint uns heutigen manches unverständlich und verblendet. Ein tieferer Blick in die geistespolitische Situation der Zeit zeigt jedoch, dass die antidemokratischen Ideen weit verbreitet waren. Die Unterwerfung eines großen Teiles des geistigen Deutschland unter die dann zur Staatsreligion erhobene nationalsozialistische Weltanschauung ist nicht gut denkbar ohne die vorausgegangene antidemokratische Geistesbewegung.
So war eine Situation entstanden, in der Joseph Goebbels erklären konnte:
Wenn wir Nationalsozialisten als Abgeordnete ins Parlament gingen, so nur, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir wurden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen.
Der Republik fehlten die Republikaner, der Demokratie die Demokraten. Einigkeit bestand bei den Männern der unterschiedlichsten Anschauung nur darin, dass sie diese Republik nicht mehr wollten. Weimar ging daher nicht erst am 30. Januar 1933 zugrunde. Paul Noack weist auf diese Zusammenhänge hin.
Noch wäre es Zeit gewesen, etwas für den gefährdeten Staat zu tun, dem man später nur noch melancholische Abgesänge widmen konnte. Doch zu einer entscheidenden Stellungnahme für die Republik, die einer Option für den von den meisten Intellektuellen als veraltet und schwächlich angesehenen Parlamentarismus gleichgekommen wäre, raffte sich kaum jemand auf. Der Staat von Weimar bedeutete den meisten Intellektuellen nichts Verteidigenswertes. Sie hatten ihn ersehnt als die Verkörperung von Ideen, für die sie seit 1789 und seit 1848 kämpften. Doch nun, da er da war, entsprach er nicht ihren Träumen. Er war ihnen zu menschlich, zu wenig glänzend. Sie vergaben ihm nicht, dass er ein durch und durch normaler Staat war, mit Alltagskonflikten durchzogen und dem Kompromiss geneigt. Sie fanden, als er vor ihnen stand, nichts Strahlendes an ihm. Da dieser Glanz fehlte, waren nur wenige bereit, sich wirklich für den Staat von Weimar einzusetzen. Es mochte schmerzen, wenn man sah, wie er allmählich in die falschen Hände geriet. Aber man hatte ihn schon aufgegeben, bevor die Krise ihren Höhepunkt erreichte. War schon viel weiter mit seinen Gedanken, als er noch zu retten gewesen wäre.
Warnungen, und es fehlte nicht an Warnungen, wurden nicht ernst genommen. Sie begleiteten den Staat seit einem Jahrzehnt, wozu also die Lage so dramatisieren. Heinrich Mann hatte recht, als er feststellte:
Die Macht lag auf der Straße. Die Republik hat zugesehen, ob sie jemand aufsammelte.
Karl von Ossietzky wusste, wer die Macht aufsammeln würde. Unmissverständlich erklärte er:
Wir werden bald nicht mehr reden dürfen. Die Dinge werden reden.
Diese Worte kamen jedoch zu spät, selbst wenn noch jemand auf sie hätte hören wollen. Karl von Ossietzky schrieb sie wenige Tage vor dem 30. Januar 1933. Hatten die Intellektuellen also versagt? Hatten sie sich überschätzt? Oder überschätzen wir sie heute? Die Journalistin Sabina Lietzmann meint:
Wer sind die Weimar Intellektuellen, die, wenn man der Saga glauben soll, die Ära formten und beherrschten? Eine kleine, geistig und räumlich genau definierte Gruppe, die links, liberal und jüdisch war und im Berliner Westen lebte. Eine winzige Minorität. Was heute in aller Welt die Literatur von Weimar repräsentiert, war in Wahrheit nur ein Bruchteil des in Deutschland damals Gelesenen. Von 72 Büchern, die zwischen 1900 und 1933 eine Auflage von über 200.000 erreichten, wohlgemerkt ohne Karl May und Kurz Mahler, repräsentierten allenfalls 9 den Zeitgeist. Erich Kästners Emil und die Detektive eingeschlossen. Weitaus populärer und einflussreicher waren die Autoren, die nicht in den Bücherschränken des jüdisch-liberalen Kulturbürgertums der Zeit zu finden waren. Binding und Carossa, Hermann Löns und Walter Flex, Volk ohne Raum und Gruppe Bosemüller. Allein 2 Bücher des produktiven Paul Keller, Waldwinter und Ferien vom Ich, verkauften mehr Exemplare als alle Werke der Familie Mann zusammen. Was beweist das? Dass das deutsche Selbstverständnis nicht von den Männern gebildet und beeinflusst wurde, die uns heute als repräsentativ für den Geist von Weimar gelten.
Die Weimarer Republik ist eine Zeit der Legenden. Der Legenden vom Dolchstoß und der verratenen Revolution, von den goldenen 20er Jahren und von dem zwangsläufigen Aufstieg der Radikalen. War die Weimarer Zeit wirklich eine kurze Epoche, die durch das Außergewöhnliche bestimmt wurde? Oder bestimmte sie, wie Heinz Pächter meint, eine Generation erstklassiger Mittelmäßigkeit? Der amerikanische Historiker Peter Gay sieht es so.
Die Weimarer Republik, das war klare Einsicht und politische Ohnmacht, Angst, Misstrauen und Augenblicke voll irrationaler Hoffnung. Vielen erschien die Situation überaus tragisch. Sie waren den Institutionen entfremdet, welche sie, wie sie wohl wussten, gegen die neuen Barbaren verteidigen mussten. Soweit sie überhaupt Lust zu kämpfen hatten, waren sie bereit, den Kampf gegen die Nazis in der aussichtslosen Hoffnung aufzunehmen, nicht etwa das Bestehende zu erhalten, sondern im Geiste von Weimar etwas Besseres zu schaffen als die Weimarer Republik.
Über die Intellektuellen von Weimar ist viel gesprochen und viel geschrieben worden. Sie drohen selbst zur Legende zu werden. Karl Kraus zog nach dem Scheitern eine vernichtende Bilanz.
Kein Wort, das traf.
Ist dieses bittere Urteil über die Intellektuellen und das Ende von Weimar nur eine überspitzte Pointe? Oder ist es ein Wort, das traf?
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Die ungeliebte Republik zur Rolle der Intellektuellen in Deutschland zwischen 1919 und 1933. Autorin der am 16.01.1973 erstmals im DLF ausgestrahlten Sendung war Traute Hellberg. Den 5. und letzten Teil unserer Reihe über die Weimarer Republik hören Sie am 14. September. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.